Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Popkultur-Wochentalk. Mein Name ist Busat Cham. Wacken, KI-Schlager, das sind unter anderem unsere Themen. Los ging es aber mit dem Public Cry Club auf Instagram.
Herzlich willkommen beim Public Cry Club. Wir vom Public Cry Club heulen, wann, wie und wo wir wollen.
Tränen in der Öffentlichkeit, ist das unsere neue ehrliche Zeit der Verletzlichkeit oder doch nur ein aktuelles Marketing-Tool von cleveren Influencerinnen? Darüber sprach ich mit Moderatorin und Popjournalistin Ina Plödroch sowie Autorin und Journalistin Annabelle Hirsch. Annabelle hatte das Thema mitgebracht. Ausschlaggebend war der emotionale Auftritt von Celine Dion bei der olympischen Eröffnungsfeier und vor allem einem Moderator. Und ich habe sie gebeten, das nochmal kurz einzuordnen.
Ich habe letzte Woche am Samstag, also nach der Eröffnung, das Finale, also diesen Auftritt von Celine Dion nachgeguckt auf, ich glaube, Eurosport war das. Und der Moderator, der anscheinend sehr bekannt ist, ich kannte ihn nicht, Sigi Heinrich, hat während Céline Dion eben sang und er sie angekündigt hat, tatsächlich angefangen so zu schluchzen. Und als sie dann fertig war, meint er so eben schluchzend, oh Gott, das ist jetzt richtig berührend. Und ich fand das eben wahnsinnig süß, habe natürlich auch gleich angefangen zu weinen. Und genau, und habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir eben aufgefallen ist, dass man in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, mehr, also Männer, aber nicht nur, auch Frauen, darüber reden wir dann später, beim öffentlichen Weinen sieht oder hört und das meistens eben sehr viele Sympathien anzieht. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was das zu bedeuten hat.
Also wenn wir da vielleicht beim Sport bleiben und uns auch fragen, inwiefern dort auch das Weinen als eine Art Ventil dient, gibt es ja auch zum Beispiel Fußballer wie Ronaldo, der öffnet alle Schleusen, beziehungsweise hat er gemacht nach seinem verschossenen Elfmeter beim EM. Achtelfinale. Außerdem gibt es den Freund von Popstar Taylor Swift, Travis Kelce, der hat auf der PK seines Bruders geweint, der ebenfalls sehr tränenreich den Abschied seiner NFL-Karriere verkündet hat. Also meint ihr oder meinst du im Speziellen, Annabelle, ich fange mal mit dir an, dass es vor allem im Sport gar kein Problem ist, dass Männer dort ihren tränenfreien Lauf lassen?
Also es ist auf jeden Fall immer mehr so. Es war vielleicht natürlich immer so ein bisschen, sagen wir mal, der einzige Ort, wo Männer weinen können, weil sie ja schon durch ihren Athletismus quasi ihre Männlichkeit unterstrichen haben. Und dadurch können sie davon vielleicht noch so ein bisschen abschneiden. Aber tatsächlich, also zum Beispiel nach dem Auftritt da von diesen beiden Kelce-Brüdern, wo der eine eben geweint hat, während er gesagt hat, er hört jetzt auf, und der andere davor saß und wahnsinnig geweint hat, also wirklich sehr geweint, jetzt nicht so eine kleine Träne, sondern die haben wirklich geschluchzt und konnten nicht mehr reden, hat die New York Times geschrieben, they make crying cool. Also Männer, die weinen, sind jetzt cool offensichtlich. Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass der Sport schon so der Ort ist, aber dass es eben auch so ist, dass, also wir haben ja zum Beispiel Obama, ist jetzt auch eine Weile her, 2016 glaube ich, weinen gesehen, was eben auch für sehr viel Sympathien gesorgt hat. Und ich glaube eben, dass natürlich Männer in Machtpositionen, auf der einen Seite ist es natürlich sehr heikel, wenn man anfängt zu weinen, weil es so eine gewisse Hilflosigkeit vielleicht darstellt. Aber es kann eben auch, glaube ich, ein Machttool sein im Sinne von, ich bin eben auch nur wie ihr, also so eine Art von Identifikation schaffen kann. Aber im Sport ist es besonders easy wahrscheinlich.
Ina, ergänzend dazu, ist Weinen jetzt cool? Ich muss ja tatsächlich einräumen, dass ich, wenn Menschen öffentlich weinen, immer so ein bisschen peinlich berührt bin, auch wenn ich das natürlich nachvollziehen kann, dass sie eher gerührt sind oder ergriffen. Wie geht es dir dabei und würdest du auch sagen, dass es da so eine neue Form vielleicht auch des der Machtergreifung gibt?
Naja, man kann auf jeden Fall erstmal nichts mehr dagegen sagen, oder? Also wenn man merkt, okay, die haben so große Gefühle, dann erstmal, okay, Abstand nehmen und ja, das ist jetzt hier ganz groß. Was ich ergänzen würde noch ist, es betrifft natürlich die Profiathleten, die Profisportler oder was auch immer für eine Sportart sie machen. Im Radsport ist das auch verbreitet, bei der Tour de France war das zu sehen, dass die Fans ja auch viel weinen, also vor allem im Stadion. Ich habe das von vielen gehört, die sagen, ja, zuletzt geweint, also Männer, ja, als hier Verein XY abgestiegen ist, weil das ja einfach so ist. Es geht ja nicht darum, dass Männer sich nicht trauen, öffentlich zu weinen, aber das privat machen, sondern dass die das ja auch privat viel seltener machen. Und die hören ja einfach, Jungs hören einfach ab einem gewissen Punkt auf, während Mädchen weiter weinen, ihr Leben lang heimlich. Oder halt einfach im Privaten, vielleicht muss man es eher so framen und nicht sagen heimlich, weil das ist es ja auch nicht immer. Man muss es auch nicht immer alles zeigen. Aber Jungs hören damit auf und im Stadion ist immer so ein Bereich, was schon, glaube ich, immer so ein Ventil war, wo Jungs oder dann auch eben Männer geweint haben. Und da ist es natürlich irgendwie auch so eine Sache, dann wenn die Profifußballer auch dazu weinen oder bei den anderen Sportarten, dann passt das, dann schließt sich vielleicht auch so ein Kreis.
Also kollektives Weinen oder ProfisportlerInnen, die weinen, das ist okay, aber wenn wir uns nochmal ja, diesen Aspekt der Macht vor Augen führen und den versuchen geschichtlich einzuordnen, vor allem vor dem Hintergrund von heterosexuellen Männern, die ja eher für so einen harten Panzer stehen, das war nicht immer so. Annabelle, sagst du, du hast herausgefunden, dass der Blick in die Antike auch neue Erkenntnisse hat.
Genau, es ist in Frankreich so ein ganz interessantes Buch rausgekommen, das heißt Les Larmes de Rome, also die Tränen von Rom, von Sarah Rey, eine Historikerin. Und die erzählt darin, und das fand ich wahnsinnig interessant, weil ich wusste das wirklich überhaupt nicht, dass die Römer, die wir uns jetzt schon eher als etwas brutal und jetzt nicht so unbedingt sehr zart beseitet vorstellen, dass die sehr viel geweint haben. Die haben sich das abgeguckt bei den Griechen, die offensichtlich auch sehr viel geweint haben. Aber die Römer haben das eben sehr gezielt eingesetzt. Also es war eben wirklich ein Machtmittel, es war ein Mittel zur Überzeugung, also zum Beispiel bei Prozessen oder wenn man ein Plädoyer gehalten hat, dann hat man am Ende auch gerne mal geweint, so um zu unterstreichen, was man gerade gesagt hat, was ja eigentlich wirklich so das Gegenteil ist von dem, was wir jetzt heute, würde man ja sagen, wenn du erstmal sehr gut argumentierst und dann anfängst zu weinen, dann machst du das ja alles zunichte. Und damals war es aber eher so, dass das eben nochmal so hervorhebt und dass es eigentlich, also man war ein schlechter Diplomat und schlechter Verhandler, wenn man irgendwie nicht wusste, wann man seine Tränen einzusetzen hat. Also die waren dann ja eben auch nicht unbedingt natürlich, sondern schon auch so gezielt eben gesetzt. Und zum Beispiel Cäsar hat immer mal wieder geweint bei guten Gelegenheiten. Kaiser Augustus hat geweint, als er zum Vater der Nation gewählt wurde. Genau, und das wurde als eine gute Sache angesehen, als etwas, was eben auch viril ist, was Stärke beweist. Vielleicht natürlich auch wie bei den Sportlern, wenn man so stark und so mächtig ist, dann kann man sich das natürlich auch leisten. Also man unterstreicht ja damit, wie stark man wirklich ist.
Ich habe mich gerade gefragt, Ina, vielleicht möchtest du auch darauf reagieren, Olaf Scholz oder Macron sich an einer Stelle weinend vorzustellen. Das funktioniert ja fast nicht mit Blick auf die Moderne, was ja eigentlich traurig ist, weil dahinter ja doch auch eine politische Kraft hintersteckt und diese ja, Forschungsergebnisse dieser, ich nenne sie jetzt mal sensiblen Eroberer, ja gar nicht so in unserem Gedächtnis sind. Woran könnte das liegen?
Ist es nicht aber auch in Ordnung, wenn es Bereiche gibt im Leben, wo nicht jede Gefühlsebene eine Rolle spielt, sondern dass man die dann für sich behält? Also ich glaube, ich hätte da, du meintest eben, okay, du kriegst immer so ein unbehagendes Gefühl, wenn du Leute öffentlich weinen siehst. Ich hätte das auch, wenn ich Olaf Scholz weinen sehe.
Wir schauen mal in die sozialen Netzwerke. Tränen sind ja mit Verletzlichkeit auch verknüpft, aber aktuell gibt es einen Trend in den sozialen Medien, wo zum Beispiel ja Popstars wie Justin Bieber auf einem Selfie sich weinend zeigen. Es gibt InfluencerInnen mit Millionen Followern, die zeigen ihre Tränen. Cora Schumacher filmt sich dabei, wie sie in ihrem Auto in Tränen ausbricht. Was sollen uns diese Tränen sagen? Was wird versucht, mit dieser neuen Form zu generieren?
Ja, also ich finde das eben wahnsinnig befremdlich. Also da bin ich dann eben auch drauf gekommen, nach diesem Moderator, der geweint hat, dass in den sozialen Medien ist natürlich ein ganz anderes Weinen. Also ich glaube, das ist dann eher fast schon so ein römisches Weinen, das eben schon sehr gezielt eingesetzt wird. Und das ist, glaube ich, ist jetzt mein Eindruck zumindest, eben so ein Marketing-Tool. Also dass es gar nicht unbedingt bedeutet, man könnte ja sagen, wir kommen jetzt eben in eine Zeit, so nach der Coolness der 90er Jahren kommen wir jetzt in eine Zeit, wo man sagt, die Emotion wird irgendwie total geschätzt und irgendwie hat ihren Raum und so weiter. Aber ich glaube, die nimmt jetzt eben auf eine Art natürlich zu viel Raum ein, zumal eben auch diese negative Emotion sehr viel Raum einnimmt. Und das ist, glaube ich, so ein Konterpart zu eben diesem sehr Positiven, was die sozialen Netzwerke ja eigentlich auch immer so zeigen und unterstreichen. Und jetzt kommt so diese Welle so, wir sind ja wahnsinnig authentisch, auch wir weinen, auch uns passieren ganz schreckliche Sachen und wir kommen überhaupt nicht klar. Und das wird dann eben auch so abgefeiert. Ich finde das extrem, extrem befremdlich. Also eben auch dieser Crying Club, den wir am Anfang hatten, da sieht man dann eine junge Frau, ich weiß nicht, Vanessa oder wie auch immer sie heißt, die hat ihren Zug verpasst und dann gibt es irgendwie 5 Fotos, wo Vanessa weint und denkt sich so, ja gut, man verpasst manchmal den Zug.
Naja, und sie ist ja auch nicht ernsthaft dann fertig. Also das ist ja keine ernsthafte Lebenskrise. Nee. Das ist ja auch kein, sie heult jetzt bei der Arbeit, weil sie in einer Diskussion mit, weiß ich nicht, ihrem Chef oder einem Kollegen irgendwie an einem Punkt kommt, dass sie vor lauter Wut anfangen muss zu weinen. Sowas gibt es ja auch. Das sind ja Punkte, wo man denkt, oh, das will ich jetzt gerade wirklich nicht oder das wäre irgendwie unangenehm. Sie hat halt den Zug verpasst und ist wahrscheinlich nah am Wasser gebaut. Ja, meine Güte. Also ich sehe irgendwie, ich würde gar nicht sagen, dass die sich da zeigt, wo sie wirklich an einem Punkt ist, wo es ihr ernsthaft schlecht geht, sondern das ist so ein bisschen, fast so ein süßes Schlechtgehen.
Genau, das ist eben so ein bisschen irritierend, finde ich, daran, dass es eigentlich so ein performatives Weinen ist, also eben auch so ein römisches Weinen. Also man sich filmen beim Weinen, also normalerweise, wenn es einem wirklich schlecht geht. Mich erinnert das auch so ein bisschen an diese Fotos von Hysteriekranken so im 19. Jahrhundert, die man so während einem hysterischen Anfall fotografiert, was gar nicht funktioniert, weil die bewegt sich viel zu schnell, das könnte das Foto nicht festhalten. Und das ist ja auch so, wenn es dir richtig schlecht geht, dann denkst du ja nicht dran, dass du mal deine Kamera rausholst.
Und ja, in dem Moment... Ja, den Moment muss man sich ja auch vorstellen. Also das tue ich dann, wenn ich das sehe und ich habe das wirklich auch bei Social Media, wenn ich da in meine diese Übersicht gehe und wenn man da einmal falsch abgebogen ist in seinem Algorithmus, dann hat man das ja alles und ich bleib da natürlich dran kleben und denke so, oh Gott, was ist denn der passiert oder dem dann tatsächlich eher seltener, weil es dann ja auf Social Media ja doch eher Frauen sind und das zieht, ne? Ich bleib dann da und ich gucke mir das an und denke, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Schau mir das an und dann, ja, muss man sagen, diese Vorstellung, dass die jetzt weinen und in dem Moment ja das Smartphone rausholen, um das, den Moment einzufangen. Ich finde das total seltsam.
Vielleicht hat das aber auch mit der Generation zu tun, dass sie einfach jünger sind und deshalb auch schneller sind und wissen, wie sie sofort eigentlich automatisch das Handy dann zücken in dem Moment, wo sie weinen. Also das Projekt der Public Cry Club, der hat auf Instagram etwas mehr über 2000 Follower. Es sind hauptsächlich Frauen, die verstehen sich als aktivistisch und sagen, es sei in Ordnung, öffentlich zu weinen. Würdet ihr denn sagen, dass dieses Phänomen in den sozialen Netzwerken vor allem Frauen betrifft?
Ja.
Ich glaube tatsächlich ja. Also es gibt ja auch, also ich möchte noch hinzufügen, ich bin absolut auch für öffentlich weinen. Ich weine ungefähr überall. Aber trotzdem ist eben diese Inszenierung, es auf jeden Fall, ich finde das einfach eine Frage, was sagt das über uns aus? Und ja, ich glaube, es betrifft sehr viele Frauen. Es gibt ja eben auch dieses auch schon wiederum wirklich sehr befremdliche Phänomen auf TikTok, glaube ich, wo man lernt, wie man ein Crying-Make-up macht. Also wie man irgendwie sich schminkt, dass man aussieht wie als... Würde man gleich anfangen zu weinen oder hätte man gerade geweint? Also es ist eben so eine Glorifizierung von Verletzlichkeit, die ich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt verurteilen will, aber auf jeden Fall, ich finde, dass das schon Fragen aufwirft. Also was sagt das über uns? Davor musste man sich immer zusammenreißen und cool sein und nichts durfte einen irgendwie berühren. Und jetzt muss man, oder ist es auf jeden Fall sehr gut, wenn man wirklich von allem so angetouched wird.
Ja, aber gerade deshalb könnte man ja gegenargumentieren und sagen, dass es eine auch neue Form der Selbstermächtigung hat. Vor allem, wenn Frauen auch ihre Tränen zeigen. Das wäre ja sozusagen eine neue Form der Macht. Und da wären wir sozusagen wieder bei den Römern.
Aber ist es denn wirklich ein Tabu, öffentlich zu weinen? Das frage ich mich. Also Sie gehen da so vor, als wäre das jetzt so ein Punkt. Ich sehe das gar nicht so.
Na, ich glaube, da ist natürlich auch die Frage. Also es ist ja trotzdem so, öffentlich zu weinen, wenn man seinen Zug verpasst hat. Ich glaube, das findet man dann irgendwie ein bisschen egal oder okay. Aber es ist ja dann was anderes, wenn man in einer Verhandlung sitzt als Frau und da einfach irgendwann nicht mehr weiter weiß und da anfängt zu weinen. Also ich glaube eben, dass diese Sachen da im Internet sicher nicht diese Form von Weinen wahnsinnig nach vorne bringen werden, weil ich glaube, das ist, glaube ich, schon tabu. Also wenn man als Frau in der Verhandlung weint, dann ist man, glaube ich, inkompetent heute noch.
Also es gibt noch viele Fragen und viele Gedanken, die sich da, glaube ich, anschließen. Aber ich würde an der Stelle eine Zäsur machen. Mut zur Träne ist Weinen zum Stilmittel im Internet geworden. Der Blick auf unsere Zeit und wie Tränen öffentlichkeitswirksam genutzt werden. Darüber haben wir gesprochen hier in so einem Popkultur-Wochentalk. Vielleicht entspannen Sie schon am Meer, genießen Ihren Urlaub oder erholen sich in irgendeiner Form, dann bitte jetzt nicht erschrecken. Wir laden ein zum Popkultur-Wochentalk und es geht um KI-Schlager. Hier mal ein kleines Potpourri an Wahnsinn.
Heute creme ich mir die Scheide ein, das muss jetzt einfach mal sein. Mit ordentlich Creme auf der Liebesgrotte.
Lotte wird eins der Trockenpflaume, eine ganz, ganz flotte, oh yeah. Brüder, Schwestern, kommt alle herbei, schwingende Möpse, das ist unser Schrei.
Mach den Haushalt, Darling,
hat er gesagt,
und bring die Kinder ins Bett,
hat er gesagt,
und kleid dich auch mal nett. Doch was er nicht gesagt hat,
das hat er nicht gesagt.
Sein Auto auf dem Parkplatz,
das hat er nicht gesagt.
Hat er mir nicht verboten, voll zu koten.
Ja, da haben wir uns jetzt mal durchgequält. Grotesk, abschreckend und unangenehm faszinierend zugleich, sagt Ina Plodrauch, Popjournalistin. Du hast das Thema mitgebracht. Was fasziniert, überrascht dich an der Musik und wer hat da eigentlich was geschrieben?
Ja, ich konnte das gar nicht glauben, als ich das entdeckt habe. Ich gucke mir immer mal die Viralcharts bei Spotify an. Das sind so Charts, die zeigen, welche Songs gerade besonders viel geteilt werden, welche wohl vielleicht mal groß werden. Und da sind immer schon mal skurrilere Songs drin, vielleicht auch so welche, die eher an den Ballermann passen und so ein bisschen vom Niveau her sehr unterirdisch sind oder einfach so globale Hits findet man da immer mal. Und dann habe ich in dieser Woche, Anfang der Woche da reingeschaut und habe so drei Coverfotos gesehen. Die sind dann ja immer nur sehr klein, aber man konnte das erkennen. Da habe ich drei Frauen gesehen. Das sah aus wie diese typischen Schlagercover aus den 60ern, so wie von France Gall. Da sind ja immer einfach so Frauen drauf gewesen. Und dann hieß die eine zum Beispiel Margot Huber, Dein Mercedes, haben wir gerade gehört. Dann habe ich mir den mal angehört und war so ein bisschen so, weil habe ich auch noch nie gehört. Habe mir diesen Song angehört und dachte, habe mir erstmal gar nichts bei gedacht und dachte, ist ja irgendwie eigenartig. Ich habe dann versucht, diese Margot Huber zu googeln und habe gemerkt, die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Und bin dann in die Credits gegangen, also habe geschaut, wer die denn geschrieben hat. Und da stand dann auch eine KIT-Parade, also KI. Habe dann weitergeguckt auf TikTok und gemerkt, da steht ein Benjamin Gronau, der schreibt über sich, dass er die Texte geschrieben hat und dass die Musik von einer KI kommt. Und wenn man dann noch mal so ein bisschen hinhört, dann finde ich jetzt so im Nachhinein merkt man, ja, dass die Musik klingt, die hat diesen Retro-Touch drüber, aber sie hat so was leicht Computernes irgendwie noch mit drin, als wäre das so diese Stimme so ganz entfernt. Das ist, finde ich, ja oft so, wenn Sachen von einer KI sind, dass so irgendwas komisch ist. Das ist auch so, also zum Beispiel ABBA mit Hologramm auf der Bühne. Das war auch so, irgendein kleiner menschlicher Faktor fehlte dann noch. Und so war das eben auch. Jedenfalls habe ich dann immer weitergeklickt und gemerkt, es gibt eine ganze Bandbreite von KI-Schlagern, die alle vom Niveau her wirklich in diese gleiche Kerbe schlagen. Entweder Pipi-Kaka-Humor oder schlüpfrige Texte oder sehr derbe Texte auch. Und es waren die, mich hat das so fasziniert, weil es die ersten KI-Songs waren, die ich so aus einem Praxisbeispiel herausgefunden habe. Weil sonst, es geht seit einem Jahr darum, wann wird die KI die Musik übernehmen? Brauchen wir noch Pop-Komponisten, Popsängerinnen und so weiter und so weiter? Und aber in dieser Zeit gab es eigentlich nie Songs, die ernsthaft gehört wurden. Also klar gab es zum Beispiel diesen Drake-Song. Also Drakes Stimme wurde von der KI nachgeahmt und da gab es diesen Song. Den werden sich auch viele angehört haben, aber ja nur aus so einem Interesse heraus. Und dass Songs ernsthaft gehört werden, die aber von einer KI gemacht wurden, wo das so ein bisschen so ein Spiel damit auch ist, das habe ich vorher so in der geballten Form noch nicht wahrgenommen. Also das hat mich schon fasziniert, auch eben wegen dieser Texte, die wirklich krass sind.
Ja, also es sind die aktuell beliebtesten Songs auf Spotify in den deutschen viralen Spotify-Charts, mutmaßlich von Männern geschrieben. Annabelle, ich habe dich gerade beobachtet, als wir dieses Mashup gehört haben. Du hast auch wahnsinnig irritiert das Gesicht verzogen. Wie geht es dir dabei, wenn du diese Musik hörst? Und vor allem, hattest du auch das Gefühl, es sei trotzdem eine KI?
Nee, ich hätte das ehrlich gesagt nicht gemerkt. Aber ich finde natürlich, also die Texte sind wirklich unterirdisch. Also da gibt es ja noch so ein paar andere Beispiele. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also ich meine, das ist ja so unfassbar vulgär und irgendwie, genau wie du sagst, so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Aber was ich mir dachte, ist natürlich, ich meine, ist Schlager nicht ohnehin so ein wahnsinnig standardisierter Sound irgendwie, also jetzt gerade so dieses 60er-Nostalgie-Ding, dass das vielleicht besonders gut funktioniert mit der KI, war so mein Eindruck. Aber was ich ganz interessant finde, ist eben, dass man auf der einen Seite eben das so nostalgisch auffährt, also eben so in den 60s sich bewegt und sich so Frauen vorstellt mit so Reifröcken so ungefähr. Und dann aber eben solche Texte.
Also ja, das finde ich auch sehr interessant.
Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich die Leute so begeistert, weil auf der einen Seite können sie eben so ganz gemütlich sich in so was Alten irgendwie einnisten und dann aber haben sie trotzdem so einen kleinen Schocker-Moment. Also ich glaube, dass das so ganz gut zusammenpasst, ja, offensichtlich für die Leute.
Ina, die Frage da vielleicht auch an dich. Also deutscher Schlager dominierte ja die Anfangsjahre der 1960er Jahre und da ging es aber inhaltlich eher um Sehnsucht, ferne Länder erkunden, Liebe erfahren, vielleicht ein bisschen schlüpfrig, aber das Ganze vielleicht auch geknüpft an die Nachkriegszeit, also der Wunsch nach Harmonie. Diese Texte, die wir gerade gehört haben, diese KI-Schlager, die, ja, wir haben es schon mehrfach gesagt, klingen sensationell, obszön. Was sagt das denn über den heutigen Zeitgeist?
Naja, dass so eine, dass man mit so einer, mit so obszönen Texten einfach noch so ein bisschen schocken kann, würde ich sagen. Also wir haben ja so dieses, okay, Frauen dürfen auch über Sex reden, Frauen dürfen auch sexuelle Lüste haben, dürfen das auch irgendwie offen sagen, aber ein bisschen Irritation löst es dann immer noch aus. Man muss hier ja auch sagen, dass es, zumindest steht das so in den Credits, dass die Texte, die sind ja nicht von der KI, sondern eben von diesen Männern geschrieben, die da stehen. Man findet die im Internet auch nicht, also so richtig weiß man es nicht. Aber was die in den Mund legen, das schockiert einfach durch dieses Derbe. Also man muss ja irgendwie auffallen und diese, sie knüpfen, würde ich sagen, an vom Sound her an dieses Unschuldige, an dieses, okay, die Frau zu Hause, sie ist ganz irgendwie brav und sie träumt vielleicht davon und sie möchte sich auch gerne an den Mann anschmiegen und so weiter. Und jetzt kommt irgendwie so diese immer noch Hausfrau, die dann aber halt einfach derbe wird und die über ihre Fürze singt und darüber, dass sie jetzt irgendwie dann später Sex haben will mit dem Mann, aber das singt sie natürlich nicht so, sondern viel derber, also hat fast so was Pornöses, hat einen totalen Männerblick irgendwie, der sich das vielleicht so vorstellt, ah, das fände ich irgendwie gut, aber genau diese Art darüber zu singen provoziert ja scheinbar immer noch oder sorgt irgendwie für so einen Hinhörmoment.
Und inwiefern differenzieren sich diese KI-Schlager von Ballermann-Hits? Da ist das Niveau ja auch ähnlich schlecht. Also es ist dann nur sozusagen dieser nostalgische Blick in die 60er Jahre, bedingt durch die Musik? Oder würdest du sagen, da gibt es auch noch inhaltlich Unterschiede?
Ich habe den Eindruck, in diesen KI-Schlagern geht es weniger ums Saufen. In Ballermann-Schlagern muss das Saufen ja auch noch vorkommen.
Ah.
Das Punkt kam nicht so oft vor. Und, eine Unterscheidung.
Dann vielleicht aber auch nochmal als Vergleich. Es gibt ja auch deutsche Rapperinnen wie zum Beispiel Icky Mel, die bedienen sich auch einer sehr obszönen Sprache. Hier mal ein Ausschnitt.
Kita und Krawall, meine Nase ist wund. Titten sind prall und mein Arsch ist rund. Das beste Pferd im Stall und ich mache mich dumm. Wir sind so wie Captain Morgan, weil wir machen rum.
Ja, und da könnte man natürlich auch fragen, ist das in dem Fall dann eine Art Selbstermächtigung? Was meint ihr?
Naja, in dem Moment, wo das, also jetzt bei Icky Mel oder bei den Schlagern?
Bei Icky Mel natürlich.
Ja, ich würde sagen, eigentlich ja. Es irritiert. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen, es irritiert mich nicht. Weil das auf so eine derbe Art irgendwie kommt. Und man kann es ja nie so ganz unterscheiden. Also wann ist Selbstermächtigung wirklich nur die ganz eigene Selbstermächtigung? Und wann ist es trotzdem noch dieser männliche Blick, den man irgendwie auch nur erfüllen will und dem man entsprechen will, um damit die Zustimmung zu bekommen? Es ist also, es ist schwierig, endgültig zu beantworten, würde ich sagen.
Und ja, bitte.
Also ich muss sagen, also da zum Beispiel schockiert mich das eben gar nicht. Also ich finde, bei den Schlagern ist es wirklich so dieses Aufeinanderklaffen von diesem Sound, wo man eben so ein ganz anderes Bild von Frau vor Augen hat und dann dem Text. Also da ist irgendwie so eine Bild-Text-Schere einfach, die zu groß ist. Und da wiederum finde ich es sehr amüsant, muss ich sagen.
Und vielleicht auch nochmal abschließend, da gehen wir wahrscheinlich ins Spekulative, aber was meint ihr, wer hört denn diese KI-Schlager? Also in welchen Playlists tauchen diese super antifeministischen, misogynen Texte auf? Oder finden das Teenager vielleicht auch einfach nur witzig?
Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, also man kann es ja wirklich nur spekulieren. Ich habe mal geguckt, also man kann so ein bisschen ja auch gucken, in welchen Playlists taucht es irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist, der sich wirklich dann so ganz, ganz lange hält. Ich tippe, dass das in so Party-Playlists, ich habe auch welche gesehen, okay, hier Festivalvorbereitung oder irgendwie sowas drin vorkam, neben allerdings auch anderen Partyschlagern. Und auf TikTok, genau, da konnte man auch sehen, da können sich die Leute ja so durchklicken und auch kommentieren. Ich glaube, da hat es einfach die Leute so nett erinnert, weil der erste Sound ist ja auch so, ach ja, so 60er-Jahre-Schlager löst ja heute, zumindest bei mir, auch immer noch so ein, ah ja, da war die Welt noch in Ordnung. Und irgendwie sind es gute Hooks und die Melodien sind catchy, das ist ja schon so. Und das hat es da, glaube ich, auch ausgelöst, so ein, ah ja, ist ja interessant. Und dann aber der Text und dann dieses, nee, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das aus den 60ern kam. Und diese Irritation, die macht, glaube ich, auch viel aus. Und ob das jetzt Leute wirklich als neuen Lieblingssong ganz, ganz, ganz oft hören, das ist die Frage.
Und wir schließen unseren Popkulturwochentalk mit Schlammmatsch oder eben auch nicht. Aber das ist es, was gern mit dem Heavy Metal Festival assoziiert wird. Neben vielleicht auch Männern mit langen Haaren, harter Musik. Es geht um das Wacken Festival in Schleswig-Holstein. Findet seit Mittwoch statt, endet morgen Abend und ist sowas wie die Urmutter der Festivals. Hier in Deutschland gibt es seit 1990 eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und gehört auch zu den größten Open-Air-Festivals innerhalb Deutschlands. Und bevor wir darüber sprechen, ob es denn noch authentisch ist, wenn ja mittlerweile auch Bands wie die Scorpions oder Jan Delay dort auftreten, finde ich es bemerkenswert, wenn nicht zu sagen extrem witzig, dass wir alle hier nicht den, ja, ich möchte sagen, so großen Bezug zum Festival, zur Musik haben. Aber es ist natürlich interessant und deshalb lasst uns draufschauen mit Annabel Hirsch, Autorin, und Ina Plodorf, Popjournalistin. Wir haben unseren Korrespondenten Jörn Scheer gefragt, der ein, ja, Wacken-Festival-Fan ist und sich dort immer übers Festival Gelände bewegt, was das denn über die Festivalteilnehmer aussagt, die da jedes Jahr zu zigtausend hinströmen, was für sie das Besondere dran ist.
Das Treubleiben, das schlägt sich ja dadurch nieder, dass dieses Festival dieses Jahr in Rekordzeit ausverkauft war. 85.000 Tickets in 4 Stunden, wirklich im Handumdrehen alle ausverkauft. Und das, obwohl noch gar nicht feststand, was das komplette Line-up sein würde, was die Fans hier eigentlich erwarten können.
Ja, also es ist einfach die Treue. 300 € kostet im Schnitt ein Ticket. Was sagt es über dieses Festival, über diesen Charakter aus? Annabel, ich fange mal mit dir an.
Also da ich ja noch nie da war, aber jetzt vielleicht sogar gerne hingehen würde, diese Schlamm- und Gummistiefel-Aktion reizt mich so ein bisschen. Naja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, also wenn man sich das so anguckt, mir kommt es so ein bisschen vor wie so Burning Man auf eine Art. Also dass das so was ist, wo man natürlich auch wegen der Musik kommt und so, aber natürlich vor allem wegen diesem ganzen Drumrum, wegen dem Zusammensein. Ich habe auch mal geguckt, als sie aufgemacht haben in den 90er Jahren, kamen 800 Leute beim ersten Mal und uns hat 12 Mark gekostet. Also irgendwie haben die sich ja schon sehr ausgeweitet. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass es ja, dass es da einfach viel mehr um Gefühl geht, natürlich auch um die Musik, aber schon um dieses, man ist so mal kurz ein sehr, sehr großes Dorf, das da so einem Lifestyle huldigt.
Ina, der Spiegel und die Süddeutsche, die fragen ja auch immer, wo ist eigentlich der Schlamm? Man assoziiert Wacken ja doch mit Männern. Gleichzeitig gibt es jetzt auch so luxuriöse Formen des Campings namens Glamping. Entwickelt sich da vielleicht auch ein neuer Lifestyle? Wollen Sie eine neue Zielgruppe sich erschließen? Haben Sie das überhaupt nötig?
Ja, das wundert mich, dass Sie eigentlich, glaube ich, das gar nicht nötig hätten, weil Metal ist ja einfach so eine total konsistente und immer gleichbleibende und beständige Szene, die ja einfach auch die Tickets total schnell gekauft haben. Und da muss man sagen, das ist ja wirklich eine krasse Geldmacherei geworden. Also klar, Festivals müssen viel mehr für die Produktionskosten ausgeben. Das kennen wir von allen Festivals, das berichten alle. Es ist total schwierig geworden, diese Kosten wieder reinzubekommen. Aber die haben ja auch total viele Staffelungen mit den Tickets. Also wenn du dann weiter vorne zelten willst, musst du mehr zahlen. Dann gibt es so fast wie so feste Häuser. Dann musst du dafür über 2.000 € zahlen für die Zeit. Also das ist schon eine krasse Kommerzialisierung, die da stattfindet, die aber irgendwie von diesem Image, was immer noch so rüberkommt, dem tut es eigentlich keinen Abbruch, weil das ist so diese schöne romantische Erzählung, oder die wir alle so, seit einigen Jahren wird das ja auch sehr präsent jedes Jahr erzählt, auch dieses schöne Dorf, und das Dorf macht mit und alle sind dabei und alle freuen sich irgendwie so, dass das sowieso eine feste Insel ist von Dingen, die irgendwie gleich bleiben. Also klar, letztes Jahr der Schlamm, die Leute kamen nicht raus, manche konnten nicht anreisen und so weiter. Es ist halt irgendwie das Risiko in Zeiten des Klimawandels, da so ein Festival zu veranstalten. Aber es hat auch sowas wirklich wie so diese Festivalkultur oder wie das im Pop immer so eine Sehnsucht danach gibt, diese Dinge zu konservieren. Also das gibt schon seit Woodstock, das ist nicht neu, aber Wacken ist auch so dieses so, ja, das ist so kultig und das findet man dann so toll irgendwie, da so zuzuschauen.
Und wie kultig ist es noch, wenn man zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es das Motto Wikingerkultur, dieses Jahr läuft das Open Air unter dem Motto Witches and Warlocks, also übersetzt Hexen, Hexenmeisterinnen in diesem winzigen Ort, ihr habt es ja auch schon gesagt, in Schleswig-Holstein und der dann überschwemmt wird von diesen Fans. Also wie ist das kultig? Ist das auch ein Teil des Erfolgs, dass sie sich immer wieder ein neues Motto überlegen?
Ja, wahrscheinlich. Also das gehört, muss ich jetzt sagen, weiß jetzt gar nicht so genau, aber ich glaube, Dinge gehören ja zu so einer, jedes Festival hat ja wie so eine Erzählung von sich, bestenfalls, wenn es funktioniert, wo die Leute dann so in diesen Kult mit einsteigen und das dann einfach so immer weitermachen und ja, einfach sich auch so durch diese mediale Erzählung da so mitgetragen fühlen.
Mhm, dann bleibt natürlich noch die Frage nach der Authentizität offen. Mhm. Also die Scorpions sind jetzt nicht AC/DC, Jan Delay ist es auch nicht, aber die treten da ja auch mittlerweile auf und Wacken steht ja immer noch für ein Heavy-Metal-Festival. Wie passt das zusammen und deshalb auch, ja, wie glaubwürdig sind Sie damit noch?
Ach ja, die Frage nach Authentizität ist ja auch immer so eine Sache, oder? Also ist das wirklich was, was dann die Fans dann interessiert oder gehen sie vielleicht einfach doch zu den Scorpions dann hin und sagen, ja, eigentlich hat sie jetzt auch nicht so richtig was und eigentlich ist es auch nicht mehr das, was es mal war. Diese ganzen Fragen gehören ja genauso überall in der Popkultur dazu. Dieses, okay, ist auch nicht mehr, was es mal war und war aber eigentlich auch noch nie vielleicht was anderes. Also ich würde sagen, das ist so eine Frage, die, also vielleicht muss es auch nicht authentisch sein, oder?
Ich glaube auch, dass so diese Frage nach Authentizität da vielleicht gar nicht so richtig am Platz ist, oder? Also die Leute gehen ja offensichtlich dahin, weil sie, ich glaube, das ist da wirklich schon um diese einfach Massenveranstaltung und wie du ja auch gesagt hast, Ina, um dieses jedes Jahr in dieses kleine Dorf, man findet sich wieder, das hat irgendwie so eine Konstanz und da kann innerhalb dieser Konstanz dann bestimmt auch ein bisschen was sich verändern und das nehmen die Leute dann offensichtlich so mit?
Annabelle Hirsch, Autorin und Journalistin und Ina Plodroch. Ich danke euch für diese eine Stunde in unserem Popkultur-Wochentalk. Es ging um Tränen, Schlager-KI und jetzt um Wacken. Und für mehr Kompressor-Inhalte einfach unseren Podcast abonnieren und uns folgen. Sonst folgen wir ihnen.